Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute möchte ich mit Frau Isabella Otto von der Charité in Berlin sprechen. Sie arbeitet dort am Institut für medizinische Psychologie und beschäftigt sich vor allem mit der Thematik der Ängste bei Prostatakrebspatienten. Liebe Frau Otto, die Diagnose Prostatakarzinom verursacht ja bei einem Drittel der Männer therapierelevante Ängste. Welche Rolle spielen denn solche Ängste für den weiteren Verlauf der Erkrankung?
Ja, zunächst einmal ist festzuhalten, dass das Ausmaß der Angst mit der Zeit abnimmt. Das ist ja erstmal eine sehr beruhigende Nachricht. Vor der Therapie, so rund um die Diagnose, erleben am meisten Männer intensive Angst, wie Sie gesagt haben, so um die 30%. Und das ist auch gut nachvollziehbar, denn sie haben gerade die Diagnose Prostatakrebs bekommen. Und in den Köpfen der Männer rattern die Gedanken nur so los. Allein das Wort Prostatakrebs ist ja in unserer Gesellschaft immer noch sehr stark mit Tod auch assoziiert. Obwohl und insbesondere bei Prostatakrebs eigentlich der Tod längst nicht mehr die logische Konsequenz ist. Beim Niedrigrisiko-Prostatakarzinom haben die Männer eine sehr gute Prognose und hier beträgt die 10-Jahres-Überlebensrate ja sogar mehr als 90%. Wie gesagt, der Anteil der Männer, die also eine therapierelevante Angst haben, nimmt mit der Zeit ab. Zwar zunächst sind die intensiven Angstgefühle vorhanden, aber nach einigen Monaten, nach der Behandlung und auch im weiteren Verlauf werden diese sehr viel geringer. Natürlich ist es für die Männer, die so anhalten, diese intensiven Angstgefühle haben, das sind dann noch ca. 15%, auch nach der Behandlung, bedeutet das einen gravierenden Einschnitt in das tägliche Leben und in die Lebensqualität und ist definitiv auch nicht zu marginalisieren. Häufig fällt es den Männern schwer, überhaupt ihre Gedanken noch auf andere Dinge zu lenken. Und ganz wichtig für die Männer, das ist ja bei dem Niedrigrisiko-Prostatakarzinom eine Behandlungsmethode, das Active Surveillance. Für die Männer, die sich für diese aktive Überwachung entscheiden, ist das auch häufig ein Grund, die Behandlungsstrategie zu wechseln. Also diese intensiven Ängste, davor zum Beispiel eine Krankheitsprogression zu übersehen, sind dann häufig, obwohl es medizinisch nicht unbedingt indiziert ist, ein Grund, die Behandlung zu ändern, zu wechseln.
Und nun haben ja diese betroffenen Männer, um ihre Ängste bewältigen zu können, auch verschiedene Bewältigungsstrategien. Sie sagten eben schon, eins ist dann die Therapie zu wechseln. Ein anderes ist ja die aktive Informationssuche im Netz. Welche Bedeutung haben denn Dr. Google und andere in diesem Zusammenhang für die Männer?
Also es hat sich gezeigt, das ist ja auch ein ganz genereller Trend, dass das Internet eine zunehmend wichtigere Rolle in der Informationsbeschaffung hat. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob Männer nun unter Ängsten leiden oder nicht. In einer Studie, die wir im Jahr 2014 durchgeführt haben, hier am Institut für medizinische Psychologie an der Charité, haben wir Männer gebeten, mit der Diagnose Niedrigrisiko-Prostatakarzinom anzugeben, welche Informationsquellen sie am häufigsten nutzen, um sich eben über ihre Krankheit zu informieren. Und dabei ist erstmal rausgekommen, dass der behandelnde Arzt nach wie vor immer noch der erste Anlaufpunkt für Informationen ist. Das Internet benutzten ca. 40% der Männer als Informationsquelle. Und wir gehen aber davon aus, dass es eine Zahl ist, die definitiv noch steigen wird, beziehungsweise, wie gesagt, die Studie war im Jahr 2014 mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon gestiegen ist. Wenn man sich das einmal kurz im bundesweiten Vergleich anschaut, dann ist es so, dass mittlerweile bereits 3/4 der Männer über 60 Jahren das Internet nutzen. Im jüngeren Alter sind es natürlich noch mehr. Das heißt, zukünftig wird also eine Generation von Männern mit Prostatakarzinom diagnostiziert werden, für die die Internetnutzung zur Informationssuche bereits ein fester Bestandteil ist ihres beruflichen, privaten, alltäglichen Lebens. Um jetzt nochmal auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, welche Bedeutung Dr. Google und Co. bei der Entstehung für die Angst haben. Also in unserer Studie hat sich gezeigt, dass die Internetnutzung sehr wohl einen kleinen Anteil an der krankheitsbezogenen Angst hat. Wie gesagt, es ist nur ein relativ kleiner Anteil. Und hier ist ganz wichtig, unsere Studie war eine querschnittliche Studie. Das heißt, wir können die Wirkungsrichtung nicht genau benennen. Wir haben natürlich Theorien, man kann das vor einem theoretischen Hintergrund diskutieren, diese Ergebnisse, aber tatsächlich kausale Zusammenhänge kann man ja nur in experimentellen Studien untersuchen. Ja. Das heißt, es gibt zwar einen Zusammenhang, und wir gehen auch davon aus, oder naheliegend, dass Informationen aus dem Internet gewissen Teil dazu beitragen, dass die Männer Angst entwickeln. Aber man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass besonders ängstliche Männer mehr im Internet recherchieren. Ne? Dass, also diese Richtungen gibt es beides. Um das jetzt nochmal kurz einzubetten, also das Informieren an sich über die Krankheit, über welchen Kanal auch immer, seien es Freunde, Ärzte, Internet, wie auch immer, ist immer eine Form der Bewältigung, wie Sie auch gesagt haben, da es eine aktive Auseinandersetzung mit einem Thema bedeutet. Mhm. Und diese aktive Form der Bewältigung haben häufig einen ganz positiven Effekt auf verschiedene Bereiche der Lebensqualität, im Gegensatz zu eher vermeidenden Bewältigungsstrategien. Also wenn man eher sagt, ich will gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Es ist also zunächst sehr zu befürworten, dass sich Betroffene überhaupt informieren. Und jetzt kommt nochmal das Internet ins Spiel. Als Informationsquelle hat es natürlich einerseits ganz viel Potenzial, da es niedrigschwellig Informationen anbietet. Andererseits hat es aber auch das Potenzial, die Patienten, die vielleicht auch schon verunsichert sind, noch weiter zu verunsichern, da es keine inhaltliche Korrektheit garantiert. Also es gibt keinen Kontrollmechanismus für irgendwelche Informationen im Internet. Und eventuell sind persönliche Überzeugungen von Einzelnen, zum Beispiel in Foren, aber auch an anderen Stellen, könnten überbewertet werden. Ja. Und hier ist dann wiederum natürlich der Arzt gefragt, der die Aufgabe hat, den Patienten für mögliche Verunsicherungsquellen des Internets auf eine Art zu sensibilisieren eigentlich.
Und nun hatten Sie ja auch gesagt, dass gerade Ihre aktuelle Studie auch gezeigt hat, dass bis zu 85% der Männer ja die Ärztinnen und Ärzte als primäre Informationsquelle nutzen. Und nun wird ja aber auf der anderen Seite immer wieder beklagt, welch recht enges Zeitbudget der Arzt oder die Ärztin zur Verfügung hat für intensive Beratungsgespräche. Ist dann in so einem Kontext überhaupt noch eine angstnehmende Beratung heutzutage möglich bei den Ärzten in der Praxis, oder?
Ja, also Sie sprechen da zwei wichtige Punkte an, also einmal die umfassende, aber auch die angstnehmende Beratung. Und dann ist immer die Frage, die man sich stellt, ja, was soll und was kann so ein Beratungsgespräch leisten? Eine angstnehmende Beratung, das sehe ich als sehr große Herausforderung an, aber auf jeden Fall eine angstmindernde Beratung sollte das Ziel sein. Und es ist auch so, deshalb eine so große Herausforderung, angstnehmend, angstmindernd zu beraten, da natürlich die Männer, die jetzt in dem Moment sind, eine Diagnose zu bekommen, ja, für die bedeutet das einfach eine lebensverändernde Umstellung. Sie sind überwältigt eventuell von den Emotionen und haben nicht unbedingt die kognitiven Kapazitäten, jetzt in diesem Moment eine Masse an Informationen zu verarbeiten. Und daher ist es dann besonders wichtig, in diesem Moment auf die Bedürfnisse des Patienten empathisch einzugehen. Hier ist das Stichwort patientenzentrierte Kommunikation. Also vielleicht haben Sie einen Patienten vor sich, der die Diagnose recht gefasst aufnimmt und sich jetzt umfassende Informationen wünscht zu den verschiedenen Behandlungsstrategien. Vielleicht haben Sie aber auch einen Patienten vor sich, der sehr stark emotional reagiert. Und hier ist es eventuell besser, jetzt zunächst mal auf die Ängste, Gefühle, Bedenken einzugehen und anschließend auf mögliche Behandlungsstrategien. Und dann ist es besonders wichtig für eine angstmindernde Beratung, jetzt im Diagnosemoment, dass die Informationen, die vermittelt werden sollen, es gibt natürlich einfach eine Menge Informationen, die tatsächlich vermittelt werden müssen, dass diese möglichst strukturiert, übersichtlich und vor allem in einfacher Sprache vermittelt werden, damit sie die Chance haben, zu dem Patienten durchzudringen und dann eventuell auch Ängste ja, zu vermindern. Ja, und da, wie Sie gesagt haben, einfach der Zeitrahmen für so ein Gespräch sehr eingeschränkt ist, und der Arzt natürlich aber auch den primären Kontakt zum Patienten hat, kommt dann dem Arzt eine wichtige Aufgabe zu erkennen, wenn der Patient unter so starken, also übermäßig starken Ängsten leidet, dass er das erkennt, der Arzt, und dann zum Beispiel Psycho-Onkologinnen mit einbezieht oder bestimmte Beratungshotlines, wovon es ja viele gibt, empfiehlt.
Und also da haben wir ja im Prinzip schon jetzt in den nächsten Punkt so ein bisschen angekratzt, will ich mal sagen. Denn was können denn konkret die Urologinnen und Urologen tun, damit die Patienten auch die vielleicht im Netz gesammelten Informationen dann richtig bewerten und auch besser einordnen können für sich selber, um dann Ängste auch selbstständig abbauen oder halt vermeiden zu können?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Manche Ärzte oder ja auch in vielen anderen Bereichen sehen ja vielleicht Dr. Google immer noch als Konkurrenten. Und ich denke aber, dass es ganz wichtig ist, eben Dr. Google nicht als Konkurrent wahrzunehmen, sondern ihn vielmehr als hilfreichen Assistenten anzusehen, den man vielleicht manchmal noch ein bisschen den Weg weisen muss, sagen wir mal so. Das heißt, die Nutzung von Online-Informationen sollte im Arzt-Patientengespräch thematisiert werden, unbedingt. Und der Patient muss aber auch über mögliche Risiken und Chancen aufgeklärt werden. Das heißt, wenn wir unseren Patienten das richtige Werkzeug in die Hand geben, dann kann uns das Internet sehr, sehr nützlich sein. Und hier ist wieder natürlich der behandelnde Arzt gefragt. Die müssen ihren Patienten helfen, sich in diesem riesigen Dschungel, in diesem verwirrenden Dschungel an Informationen zurechtzufinden. Unsere konkrete Empfehlung an die behandelnden Ärzte ist, eine Liste zusammenzustellen mit guten und vertrauenswürdigen Seiten und einfach dem Patienten diese Liste mitzugeben. Und ja, so kann einfach das Risiko reduziert werden, dass Patienten mit ungeprüften und falschen Informationen konfrontiert werden. Und was es auch, was es immer mehr gibt, sind sogenannte online-basierte Beratungstools. Die haben ein großes Potenzial, da sie eben den Patienten auch außerhalb des Beratungsgesprächs Zugang zu gesicherten Informationen bieten.
Und wenn jetzt die zuhörenden Urologinnen und Urologen das gerne umsetzen möchten, was Sie gerade vorgeschlagen haben, wo bekommen denn solch interessierte Ärzte die Informationen, zum Beispiel welche Seiten man Patienten getrost und ohne größere Bedenken empfehlen kann für die Informationen und auch für die Diskussion dann später in der Praxis? Gibt es da ein paar konkrete Beispiele, die Sie selber auch nutzen bei sich im Hause oder die Sie empfehlen würden?
Ja, wir haben auch immer wieder Patienten oder auch Teilnehmer von unseren Studien, mit denen wir telefonieren und die haben dann auch häufig noch Bedarf an weiterem Informationsmaterial. Und da empfehle ich immer sehr gerne das Onko-Internetportal der Deutschen Krebsgesellschaft. Das gibt es einmal in einer Ansicht für Ärzte und einer Ansicht für Patienten. Das ist zu finden unter krebsgesellschaft.de/onko-internetportal. Und wenn man einmal ganz runterscrollt und am Ende der Seite befindet sich dann eine Sammlung mit Linktipps und Broschüren, über die man zum Beispiel auch auf das Leitlinienprogramm Onkologie stößt. Da werden die Leitlinien, die ja eigentlich für Ärzte geschrieben sind, nochmal sozusagen in Patientensprache übersetzt. Das finde ich ist eine sehr hilfreiche Geschichte für Patienten. Und dann habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, diese online-basierten Beratungstools. Da gibt es erste empirische positive Befunde für die online gestützte sogenannte Entscheidungshilfe Prostatakrebs, die von der Patientenakademie der Deutschen Urologen entwickelt wurde. Genau, das sind so meine Empfehlungen. Und dann ganz generell kann ich sagen, also wenn man Webseiten von seriösen Gesellschaften, sei es Deutsche Krebshilfe oder Deutsche Krebsgesellschaft, die sich einfach am empirischen Stand der Forschung orientieren, dass diese immer eine gute Wahl sind.
Dann danke ich Ihnen für das tolle und spannende Interview zu
Sehr
dieser
gerne.
doch sehr wichtigen Thematik für die Männer als Patienten und Betroffene und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Nach diesem sehr praxisnahen Einblick in die Welt der Ängste von Prostatakrebspatienten bin ich relativ sicher, dass der eine oder die andere von Ihnen recht bald etwas hiervon umsetzen kann. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, dass Sie etwas für sich und Ihre tägliche Arbeit behalten können und nutzen werden und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.